MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Gestern Vormittag, da habe ich mir schon Esel angeschaut. Ich war nämlich im Gottesdienst und da hat es passend zum Palmsonntag Esel gegeben. Zwei an der Zahl hat es da bei uns im Gottesdienst gegeben, sehr zur Freude der Kinder. Und die sind dann einmal um die Kirche gezogen mit viel Gesang. Und man merkt schon, das war der sehr schöne und fröhliche Auftakt einer sehr ereignisreichen, aber auch ernsten Woche im Kirchenjahr, nämlich der Karwoche. Was das bedeutet, das erklärt Andreas Kolb, Kaplan aus Partenkirchen.
Das Wort Kara bedeutet so viel wie Trauer, Totenklage. Wenn wir in der Karwoche also diese Trauerzeit haben, dann denken wir an Jesus Christus zurück, der, so sagen wir Christen, der für uns Menschen gestorben ist. Wir denken an sein Leiden, an sein Sterben zurück und daher eben dieser Name Karwoche, Karfreitag, Zeit für die Trauer um Jesus Christus.
Für Seelsorger ist diese Karwoche, die im Osterfest gipfelt, eine der arbeitsamsten Wochen überhaupt. Dicht gedrängt jagt da eine liturgische Feier die nächste. Eigentlich eine richtige Gefühlsachterbahn. Gestern am Palmsonntag war ja noch die Hochstimmung, als die Ankunft Jesu in Jerusalem gefeiert wurde. Aber Menschen sind bekanntlich wankelmütig.
Am Gründonnerstag und am Karfreitag wird eine große Spannung aufgebaut. Und diese Spannung wird erst am Ostersonntag aufgelöst. Und es sind ganz unterschiedliche Gefühle, die mitschwingen. Trauer am Karfreitag, Verlassenheit am Karsamstag. Und Gott sei Dank die Erlösung am Ostersonntag und schon in der Osternacht. Jesus ist auferstanden und es darf sich Freude breit machen.
Also, jetzt starten wir erstmal in die Karwoche. Ein bisschen muss das Feiern noch warten und im MKR begleiten wir Sie auf jeden Fall mit der richtigen Musik über die gesamte Kar- und Osterzeit. Der Kirche fehlt es nicht am sozialen Engagement. Das kann man wirklich sagen. Sie geht zu den Menschen an den Rändern, unterstützt Flüchtlinge und Menschen in Notlagen. Doch worin unterscheidet sie sich von anderen Einrichtungen der Welt, die das auch machen? Diese Frage stellt sich Pfarrer Rainer Maria Schießler in Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Ich will Jesus sehen. Dann geh doch in die Kirche. In großen Buchstaben haben sich da zwei Leute auf einer Hauswand verewigt. Der eine mit seinem Wunsch, diesen Jesus einmal zu sehen, der andere mit seinem gut gemeinten Rat, wo er sich durch seinen Wunsch einlösen könnte bei uns in der Kirche. Die wenigsten jedenfalls werden das aber so heute noch unterschreiben, denke ich. Sicherlich stehen uns sehr eindrucksvolle Liturgien bevor, jetzt in der Karwoche und an Ostern. Schon die Palmsonntagsliturgie macht was ordentlich her mit einem echten Esel, viel Musik, der Leidensgeschichte, dem Hosianna und dem Kreuzige ihn und so weiter. Aber sehen die Menschen dann schon Jesus, wenn sie uns auf den Straßen oder in der Kirche erleben? Wird Jesus überhaupt durch uns, durch die Kirche sichtbar gemacht? Eine Antwort auf diese Frage haben uns die Evangelien jetzt in der Fastenzeit, die ja jetzt zu Ende geht, geben wollen. Eine davon war, wir sollen wie ein Weizenkorn sein, in die Erde fallen und sterben. Autsch, da ist es schon wieder, dieses ewige Sterben. Gemeint ist natürlich, dass wir eine erdnahe Kirche sein sollen, in die Erde sollen wir fallen, in die Welt also. Und das machen wir doch. Und wie? Die Kehre der Kirche zur Welt seit dem letzten Konzil haben wir voll umgesetzt. Wir helfen, wo wir nur können, den Hunger zu stillen. Wir mahnen zum Frieden, wie jüngst Papst Franziskus mit seiner Einladung zur weißen Fahne. Wir haben leidenschaftlich eine Theologie der Befreiung propagiert, sodass die Kirche derart politisch auftrat, wie vielleicht noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Also, wir machen doch alles. Die Kirche kann sich doch sehen lassen. Aber sieht die Welt jetzt Jesus besser? Das ist doch die Frage des Wandsprayers. Sehen wir ihn deutlich in unserer Gesellschaft? Natürlich darf die Kirche niemals weniger tun oder sich gar aus der Welt zurückziehen, wie es auch immer gefordert wird. Fiducias supplicans, also das Schreiben aus Rom, dass die Segnung homosexueller Menschen erlaubt sei, eine neue Form der Kolonisierung Afrikas, meinte jetzt ein Kardinal von diesem Kontinent. Trotzdem wird die Kirche auch hier, Gott sei Dank, keinen Rückzieher mehr machen. Die Frage ist halt nur, wo ist der Unterschied zwischen einer Kirche, die sich in dieser Welt engagiert, die zu den Menschen an den Rändern geht, sich um Flüchtlinge kümmert und gegen Diskriminierung in jeglicher Art auftritt? Wo unterscheidet sie sich von anderen Einrichtungen der Welt? Natürlich wollen wir keine Kirche sein, die nur deshalb wohltätig ist, nur Menschen anzulocken, also um Kirchen zu füllen. Auch das ist ein Totschlagargument. Nur wenn wir sie in die Kirche kriegen, sind wir eine gute Kirche. Andererseits müssen uns schon unsere leeren Kirchen wiederum in Frage stellen. Ich drücke das dann gerne so aus mit dem Satz, eine leere Kirche kann man letztlich auch nicht für voll nehmen. Am Ende des Tages komme ich einfach an einem Begriff nicht vorbei, wenn ich an dieses Sterben denke, und der lautet Leidenschaft. Es ist wie bei einem Jesus von Nazareth selbst. Es ging ihm doch immer um beides, um den Menschen und um die Leidenschaft für Gott. Wenn er jemand heilte, war das erst dann vollendet, wenn auch Gott erkannt wurde. Sehend war man erst, wenn man Gott geschaut hat. Das Defizit der Kirchen ist sicherlich nicht ihr soziales Tun, sondern wenn, dann ihre fehlende Leidenschaft für Gott. Der Tonfall macht's aus, nicht das Reden, die Glut des Geistes, das Wissen um Gott, das man eben nur erspüren kann. Und daher ist die Frage durchaus berechtigt an alle Christen, geht das von euch aus? Merkt man das jetzt, gerade in diesen Zeiten ständiger Kriegshandlungen und Bedrohungen? Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, sagt Jesus, aber nur in die Erde fallen, mit Verlaub, reicht nicht. Sterben ist angesagt. Und da sträubt sich was in uns, das will einfach niemand. Gebe ich gerne zu. Schon der gute Goethe hat eingestanden, wenn er was nicht ausstehen kann, dann sind's zwei Dinge, Tabak und Kreuz. Beides ist gleich ekelhaft. Christen flüchten sich darum gerne in soziale Einsätze, merken vielleicht gar nicht, wie sie damit Gott eher neutralisieren als lebendig machen, machen ihn ungefährlich unanstößig. Ja, die Kirche will gerne nützlich sein, gut angesehen sein, gut dastehen. Aber das mit dem Sterblichsein, bitte nicht. Kirche will gerne gehätschelt werden, aber wehe, wenn das passiert. Denn so ist es kein Weizenkorn mehr, das bereit ist zu sterben. Nein, Kirche darf ruhig sterben, so wie das Weizenkorn. Soll sich eben nicht in ein frommes Ghetto zurückziehen, muss auch nicht Konflikte suchen, die drängen sich ganz von alleine auf. Da aber soll sie unbedingt dranbleiben, die Finger in die Wunde der Welt legen, deutlich Kritik üben, wie jüngste Bischofskonferenz bezüglich der AfD, aber vor allem andere, bessere Wege vorschlagen und auch einmal ein deutliches, es ist nicht erlaubt, sagen, zum Beispiel bei der Frage der Abtreibung. Das Sterben kommt dann von allein, weil die Welt eben so ist, wie sie ist. Aber nur vom Evangelium verkünden kommen die Leute nicht zur Kirche. Das haben wir doch jetzt gemerkt. Im Gegenteil, die Welt will gar nicht so sehr mit Gott belästigt werden. Ein Christentum als Beitrag zur Menschlichkeit ist niemals genug. Das Christentum hat nämlich mehr gebracht als Menschlichkeit, nämlich Erbarmen. Nur wo die Kirche wirklich die Kirche Jesu ist und seine Sendung befolgt, kommt auch für sie die Stunde Jesu. Und dann wird aus dem in die Erde fallen das Sterben. Das muss heute nicht mehr das blutige Sterben sein wie in früheren Zeiten. Es gibt viele andere Formen des Sterbens. Ein Blick in die sozialen Medien genügt. Dann aber ist die Kirche echt, ganz echt. Dann ist Hierarchie wirklich nur die Vollmacht, die Menschen zum Glauben und zur Liebe einzuladen. Mehr nicht und schon gar nicht Macht. Da ist kein Platz für internen Streit. Da ist Kirche mehr als nur der Verweis, dass der Glaube weiterträgt als die Vernunft. Da bedeutet Kirche, dass Hass, Tod und jede Versklavung gesprengt werden. Denn nur der Glaube macht wirklich frei. Und dann können Menschen Jesus sehen, so wie der Hauptmann in wenigen Tagen unter dem Kreuz. Ich würde jetzt noch an die Wand hinsprühen, liebe Freunde, das alles aber ist und bleibt ein Geheimnis. Wir werden es niemals verstehen, aber immer wieder neu entdecken. Es ist unser Geheimnis. Ich wünsche euch eine gute Karwoche und dann ein schönes Osterfest.
Viele Kinder freuen sich schon heute auf den Osterhasen, denn der schaut ja schon ziemlich bald wieder vorbei und hat hoffentlich nicht nur Ostereier und andere Leckereien mit dabei, sondern vielleicht auch viele schöne andere Dinge, mit denen man noch lange Spaß haben kann. Bücher zum Beispiel. Immer dienstags gibt es hier bei uns im MKR ja ein Buch, den Podcast, bei dem wir Ihnen jede Woche ein neues Buch oder einen sehr lesenswerten Roman vorstellen, von dem Sie unbedingt gehört haben sollten. Weil das aber überwiegend nur Bücher für Erwachsene sind, wollte ich mal von unseren Kolleginnen aus der Buchhandlung Michaelsbund wissen, was man denn den ganz Kleinen in den Osterkorb legen kann. Oder, Entschuldigung, was der Osterhase als Leseempfehlung für den Nachwuchs hat, ist ja klar, meine ich doch. Meine Kolleginnen aus der Buchhandlung haben ihn nämlich dabei unterstützt.
Ich bin die Sarah, ich arbeite in der Buchhandlung Michaelsbund und ich bin zuständig für die Kinderbücher. Und dieses Jahr empfehle ich euch von ganzem Herzen den Osterhasen-Express. Das ist ein ganz tolles Wimmelbuch und kann sogar fahren.
Mein Name ist Hanna Schiele und meine aktuelle Lieblingsempfehlung zu Ostern für die ganz Kleinen ist Hilde hilft dem Osterhasen. Das ist ein Pappbilderbuch, so ab anderthalb, zwei Jahren empfohlen. Und es ist ein süßes Mitmachbuch. Die Geschichte ist schnell erzählt. Osterhase verschläft und Henne Hilde muss einspringen und braucht Unterstützung von den Kleinen. Die sollen die Ostereier bemalen, die Ostereier verstecken, den Osterzopf flechten. Da ist so einiges los in der Ostervorbereitung, ja.
Hallo, mein Name ist Ina Winkler. Mein Lieblingsbuch an Ostern ist dieses Jahr Paddington feiert Ostern. Eine ganz zauberhafte, charmante Geschichte. Für alle, die Paddington lieben oder die ihn erst kennenlernen möchten. Notting Hill, Ostereiersuche. Viel Spaß und Freude. Frohe Ostern!
Diese drei und jede Menge weitere richtig gute Leseempfehlungen zu Ostern bekommen Sie jederzeit ganz schnell geliefert, wenn Sie auf michaelsbund.de gehen. Ja, und wenn Sie hier bei uns in die Buchhandlung Michaelsbund in die Herzog-Wilhelm-Straße 5 kommen, da kann man einiges entdecken und man wird natürlich auch kompetent beraten, wenn man noch nicht genau weiß, wonach man suchen soll und was dann in den Osterkörbchen landen soll. Also hier vorbeischauen, gleich am Stachus in der Buchhandlung Michaelsbund. Familie ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Den Alltag zu managen, das ist nicht immer ganz leicht. Umso schöner dann, wenn man da auch mal eine positive Überraschung erlebt. Und davon erzählt heute meine Kollegin Steffi Schmidt in ihrem Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Mein Name ist Steffi Schmidt und ich bin Redakteurin der Sendung Kita Radio. Wir haben in der Familie seit einigen Monaten einen Essensplan. Das macht mir das Leben um einiges leichter, denn ich stehe dann nicht um 5:30 oder 6 in der Küche und denke, oh, was könnten wir denn heute kochen, was könnte denn allen schmecken, um dann festzustellen, dass wir auch gar nicht alle Zutaten haben. Da ist es auch zum Einkaufen super, wenn das ein bisschen geplant ist. Vor 2 Wochen haben wir es dann sogar noch besser gemacht. Wir wollten nämlich nicht immer unsere Gerichte im Abstand von ein paar Wochen wieder kochen, sondern jeder durfte sich 2, 3 Gerichte in einem unserer unzähligen Kochbücher aussuchen, auf die er oder sie mal Lust hätte. Und mein absolutes Highlight war es, als gestern Abend mein 15-Jähriger und meine 12-Jährige sagten, heute kochen wir. Das hat meinem Mann und mir nicht nur Arbeit abgenommen, sondern es war beeindruckend, dass sie ausnahmsweise mal völlig ohne Diskussionen, wer welche Arbeit tun muss oder noch nicht getan hat, ohne Streit, ohne Besserwissen, zusammen in der Küche standen und Lauchpfannkuchen mit Quarkfüllung zubereitet haben. Das hat wunderbar geschmeckt und für mich war es das absolute Highlight der Woche, dass meine beiden Teenies mal etwas zusammen gemacht haben, ohne ständig zu streiten.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.